Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Norbert Haslacher, ich bin Vorstandsvorsitzender der Frequentis AG.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Frequentis steckt überall dort drin, wo Menschen in Sekunden sicher entscheiden und kommunizieren müssen. Und darüber haben wir uns schon länger unterhalten. Frequentis ist längst nicht mehr nur Flugsicherung aus Wien. Frequentis baut im Kern digitale Leitstellen und Kommunikationssysteme für Situations, in denen ein Ausfall keine Option ist. Also Fluglotsen, Militär, Polizei, Feuerwehr, Rettung, Bahn, Küstenwache und zunehmend auch Drohnenverkehr. Überblick: H1 2026 ist zahlenmäßig außergewöhnlich stark. Umsatz plus 44,8%, Auftragseingang plus 17% und erstmals mehr als 800 Millionen Euro Auftragsbestand. Aber sie warnen selbst davor, diese Zahl, diese 45,8% einfach fortzuschreiben, denn mehrere Großprojekte, große Meilensteine wurden aus H2 vorgezogen. Also ganz viele Bereiche. Starten wir mit einem aktuellen Drohnenvorfall von letzter Woche am Flughafen Leipzig. Was könnte Ihr Drohnen-Control-System hier leisten?
Ja, also das ist ein sehr komplexes Umfeld, das Thema Drohnen in einem nationalen Luftraum, weil die Drohne kann natürlich überall in einen Luftraum eindringen und mittlerweile gibt es auf der Drohnenherstellerseite und auch auf der Kommunikationsseite der Drohnenpiloten Möglichkeiten über Glasfaser, die bestimmte Erkennungsmuster oder auch Bekämpfungsmuster ausschließen, weil sie eben nicht mehr über Funk angesteuert werden. Insofern ist es ein sehr komplexes Umfeld. Was Frequentis anbietet, ist eine Datendrehscheibe für die Informationsverarbeitung der Sensorik. Es gibt unterschiedlichste Sensorhersteller, die einerseits optische Sensoren oder Radarsensoren oder auch akustische Sensoren bauen, um eben so eine Drohne so früh wie möglich erkennen zu können. Wir sammeln diese Daten und fusionieren diese Daten. Stimmen die dann auch mit einer Flugsicherung ab, weil es könnte ja sein, dass diese Drohne durchaus eine freundliche, registrierte und auch mit einer Aufgabe ausgestattete Drohne ist. Sollte das aber nicht der Fall sein, würden wir im Rahmen einer Freund-Feind-Erkennung eben zu einer Feindmustererkennung kommen und die Daten an Effektoren weitergeben, die dann diese Drohne entsprechend bekämpft. Auch da gibt es wieder unterschiedlichste Technologien und Hersteller, entweder Drohnen, die die andere Drohne im Flug rammen oder Drohnen, die sie mit Netz fangen oder Jamming oder eben andere Effektoren, wie man sie nennt, die dann eben diese Drohne bekämpft.
Ich weiß, Sie beliefern die ganze Welt, aber jetzt mal auf Deutschland gesehen, wie weit ist da Deutschland? Haben Sie schon einen Auftrag, der das alles lösen könnte?
Wir haben von der deutschen Bundeswehr letztes Jahr einen Auftrag bekommen, um eine Erprobung in Manching, am Flughafen Manching, zu üben, wo eben genau diese Kette der Informationsdatenverarbeitung, Sensorik, Datendrehscheibe, Effektorik entsprechend verprobt werden soll. Deutschland ist nicht weniger weit oder weiter als andere Länder in Europa. Es ist momentan wirklich auch herausfordernd für die Staaten, die richtigen Lösungen zu finden, weil ich glaube, eines kann man sich abschminken, nämlich dass man den gesamten europäischen Luftraum vor jeglicher Drohne schützen kann. Das ist unfinanzierbar aus unserer Sicht und ist auch technisch nur sehr schwer machbar. Was wahrscheinlich eher der Fall sein wird, ist, dass man die sicherheitskritischen oder kritischen Standorte, und es gibt ja sowohl in Deutschland als auch in Österreich und anderen europäischen Ländern die sogenannten Kritis-Standorte, das sind meistens Standorte, wo Strom erzeugt wird oder wo eben bestimmte Einrichtungen sind, die man schützen möchte, die müssen geschützt werden durch entsprechende Sensorik und Effektorik, aber ganz Europa vor jeglichem Eindringen einer Drohne zu schützen, wird aus unserer Sicht nicht möglich sein.
Vielen Dank für Ihre Erklärung. Ich möchte weitermachen mit einem Überblick über Frequentis. Es gibt ja zwei große Segmente. Einmal A, Air Traffic Management in Kurzform ATM. Darüber werden wir uns gleich noch ein bisschen unterhalten. Also es umfasst zivile und militärische Flugsicherung. Dazu gehört Sprachkommunikation zwischen Tower, Piloten, Flugverkehrsmanagement, Radar, Datennetze, Remote Digital Towers, Drohnenmanagementsysteme sowie verschlüsselte militärische Führungs- und Kommunikationssysteme. Und dann B, Public Safety and Transport, also PST, also sie beliefern Polizei, Feuerwehr, Rettung, Bahn, den ÖPNV, Küstenwache und Hafenbehörden. Der gemeinsame Nenner ist eigentlich ziemlich einfach. Frequentis liefert die digitale Leitstelle und die sichere Verbindung dorthin. Also Sprache, Daten und zunehmend Video werden zusammengeführt, priorisiert, verschlüsselt, dokumentiert und den Menschen angezeigt, die innerhalb von Sekunden Entscheidungen treffen müssen. ATM ist dabei der deutlich größere Umsatzbringer. Was ist jetzt eigentlich ATM im Vergleich zu dem alten ATC, zu Air Traffic Control, also die eigentliche Flugverkehrskontrolle durch die Lotsen? Was kann denn Air Traffic Management eigentlich mehr? Also übersetzt würde ich es auf Deutsch sagen, Luftverkehrsmanagementsystem. Ist das die richtige Übersetzung?
Glaube ich, ist eine zulässige Übersetzung. Worum geht's? Es geht einerseits im zivilen Bereich natürlich darum, den Luftraum, der ja sehr komplex ist, weil der Flugverkehr ja signifikant wächst, wenn man sich die ganze Welt anschaut. Sie müssen sich vorstellen, die großen Flugzeughersteller wie Boeing, Airbus, Embraer und andere produzieren pro Jahr etwa 3000 Flugzeuge, die zusätzlich in den Luftraum kommen. Das erhöht natürlich die Komplexität. Flugverkehrsaufkommen steigt, auch wenn es in Europa stagniert, in Asien, in den USA, auch in Afrika steigen die Flugverkehrsbewegungen. Das bedeutet, es entsteht mehr Komplexität im Luftraum und eine zivile Flugsicherung hat die Aufgabe, eine Passagierin, einen Passagier sicher durch diesen Luftraum konfliktfrei zu steuern. Das ist im Prinzip Air Traffic Management. Man kann auch dazu sagen Air Traffic Control. Das ist im Prinzip die Position der Lotsin oder des Lotsen am Boden. Und das ist heutzutage natürlich gepaart mit Digitalisierung, mit Fusion. Es ist die Stressfaktoren für die Lotsen auszuschalten. Jeder Punkt am Bildschirm bedeutet 300 Menschenleben. Insofern ist unsere Aufgabe, den Lotsen zu helfen, Standardaufgaben eigentlich zu automatisieren und zu digitalisieren und sie dort mit voller Konzentration so einzusetzen, wenn es um Abweichungen geht, die dann entsprechend gemanagt werden müssen. Das ist der Bereich der zivilen Flugsicherung. Das sind hochkomplexe, hochverfügbare Software-Applikationen, die so ein Lotsenarbeitsplatz benötigt, um eben alle Informationen, wie Sie sagen, in Echtzeit verfügbar zu haben, um rasch eine richtige Entscheidung zu treffen, weil es eben um Menschenleben geht. Im militärischen Flugsicherungsbereich geht es um zwei Bereiche. Es gibt auch die klassische militärische Flugsicherung, die tut eigentlich das Gleiche wie eine zivile Flugsicherung für eben militärische Flüge. In manchen Ländern gibt es eigene militärische Lufträume, die für den zivilen Luftverkehr gesperrt sind. In anderen Ländern, auch wie in Deutschland und Österreich zum Beispiel, werden für militärische Übungsflüge temporär die Lufträume gesperrt, aber dann wieder freigegeben für den zivilen Luftverkehr. Das sind Mechanismen, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Aber primär hat die militärische Flugsicherung natürlich die Aufgabe, Übungsflüge, Testflüge, NATO-Gemeinschaftsflüge entsprechend zu managen im Luftraum. Aber eben auch, hier geht es auch um das Thema Luftverteidigung. Das heißt, wenn dann ein Threat oder ein Angriff auf den souveränen Luftraum eines Staates stattfindet, dann greifen die Mechanismen und Standards und Systeme für Luftverteidigung. Und auch da ist eben entsprechend Frequentes mit den Technologien vertreten.
Vielen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, das war wichtig, um die nächsten Fragen auch zu verstehen. Rekord H1, Struktur und Vorzieheffekte. Meist hören wir von Firmen genau den anderen Weg, Verschiebungen. Bei Ihnen ist das anders. Die großen Aufträge, hier wird jetzt Frequentes wirklich greifbar. Die USA stechen heraus, 15.000 APC Gateways in 12 Monaten statt ursprünglich 8. Danach die ersten 63X10 Systeme. Wie groß kann das 12,5 Milliarden Dollar Modernisierungsprogramm für die US-Flugsicherung für Frequentes werden?
Die USA ist seit etwa 2 Jahren massiv an der Erneuerung ihrer Air Traffic Control Infrastruktur dran. Dafür gab es eben dieses Sonderbudget von den 12,5 Milliarden. Und den ersten Großauftrag haben wir ja vorletztes Jahr mit diesem APC-Programm bekommen, wo wir 15.000 Gateways liefern, die das Netzwerk IP-fähig gestalten. Weil mit dieser IP-Fähigkeit im Netzwerk können dann entsprechend auf der Applikationsseite Applikationen erneuert werden, die IP als darunterliegendes Netzwerk brauchen, damit sie funktionieren können. Das war ein ganz wichtiger erster Schritt für die FAA und die FAA hat uns auch gebeten, hier wirklich so schnell wie möglich dieses Programm zu starten und dann auch eben abzuschließen, damit sie die Applikationsseite angehen können, wenn das Netzwerk IP-fähig ist. Das haben wir getan. Wir haben die Produktion unserer IP-Gateways in den USA beschleunigt und jetzt geht's ins Rollout von diesen 15.000 Boxen über die ganze USA verteilt. Sie erneuern aber nicht nur im Netzwerk, sondern eben auch auf der Applikationsseite. Dafür sind die 12,5 Milliarden vorgesehen. Im Voice-Bereich wurden wir mit den ersten Erneuerungen beauftragt. Das ist ein Budget von etwa 1,5 Milliarden in den USA, wovon wir uns ausrechnen, dass wir etwa die Hälfte davon adressieren können, weil die USA eine Dual-Vendor-Strategie fährt und wir sind eben einer dieser Dual-Vendors und rechnen damit, dass wir etwa die Hälfte dieses Budgets abgreifen können. Aber es gibt auch ein Digitalisierungsprogramm im Bereich Remote Tower und auch das wird sicherlich einen Teil dieser 12,5 Milliarden adressieren können. Also ich traue uns durchaus zu, dass wir über die nächsten 15 Jahre etwa 1,5 bis 2 Milliarden in Summe adressieren können.
Also eine sehr, sehr lange Laufzeit. Amerika liefert ja inzwischen fast 40% des Umsatzes und ein einzelner Kunde steht im Halbjahr für knapp 110 Millionen Euro, ohne den Kunden zu nennen. Wie steuern Sie dieses Klumpenrisiko und hängt der Sprung mit dem US-Großprojekt zusammen?
Ja, also wir haben mehrere Kunden in Amerikas, die letztes Jahr und auch dieses Jahr massiv investieren in den Ausbau der Infrastruktur. Das ist einerseits die USA, aber auch Brasilien und andere südamerikanische Länder. Also das Klumpenrisiko ist ein Stück weit verteilt innerhalb Amerikas. Trotzdem spielt die USA eine ganz wesentliche Rolle. Und da haben wir das so gelöst, dass wir vor Ort die Wertschöpfung lokalisiert haben. Etwa 70-80% der Wertschöpfung findet unabhängig von Wien und vom Headquarter vor Ort in den USA statt. Dort werden auch neue Gebäude angemietet. Wir sind mittlerweile bei knapp 15.000 Quadratmeter Bürofläche und Produktionsfläche in den USA in der Nähe von Washington, haben dort etwa 200 Mitarbeitende am Standort. Das heißt, die werden entsprechend der Entwicklung der Programme auch die Kapazitäten entweder hochfahren oder eben reduzieren können. Wir in Wien und in den anderen Tochtergesellschaften schauen natürlich, dass wir uns stärker auch auf die anderen Märkte fokussieren, um eben auch eine Gegenbewegung zu diesem starken Americas-Geschäft entsprechend managen zu können.
Ich habe meinen richtigen Auftragsspickzettel geschrieben, was Frequentes alles an Aufträgen macht. USA Flugsicherung, Kommunikation haben wir drüber gesprochen, DTM, VoIP, X10 Sprachsysteme, dann Katar, X10 Voice Communication, Integrated Displays, Brasilien, Amazonas, hochverfügbares ATM-Netz inklusive Satellitenkommunikation, Österreich Defense, verschlüsselter militärischer Flug, Funk, Luftraumüberwachung, Bundeswehr, UTM, einheitliches Drohnen, Luftlagebild im unteren Luftraum, West Yorkshire, erste cloudbasierende einsatzkritische Feuerwehrleitstelle in UK, die Bahn FRMC, also als 5G-Nachfolger von GSM und Marine, Küstenfunk und Rettung. Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt eigentlich derzeit in Forschung und Entwicklung und planen Sie weitere Übernahmen?
Ja, also die Frequentis-Gruppe ist seit dem Börsengang, muss ich sagen, sehr gut gewachsen, hauptsächlich organisch, auch mit ein paar Zukäufen. Wir haben jetzt schon 10-mal geübt, eine Firma zu kaufen und dann den Post-Merge-Integration-Prozess zu fahren. Ich glaube, wir sind mittlerweile sehr gut aufgestellt für die Akquisition und seit meinem Antritt als CEO, aber auch seit dem Börsengang ein Jahr später, haben wir M&E als Teil unserer Unternehmensstrategie integriert. Insofern ja, M&E bleibt weiterhin ein ganz wesentlicher Baustein unseres Wachstums mittel- bis langfristig. Was das Thema Mitarbeitende betrifft, wir sind jetzt knapp über 3000 Headcounts, also die Frequentis hat sich auch auf der Headcount-Seite sehr gut entwickelt und wir geben etwa 12% unseres Umsatzes für Forschung und Entwicklung aus, wovon die Hälfte in etwa von den Kunden bezahlt werden. Das ist ganz üblich in diesem sicherheitskritischen Public-Sector-Business, da die Behörden wissen, dass sich beteiligen müssen, Innovation. Es gibt auch entsprechende große Forschungsprogramme in der EU, die dann auch entsprechend unterstützen. Aber trotzdem bezahlen wir knapp 40 Millionen unseres EBITs aktuell in Innovation und da in zukünftige Technologien beziehungsweise noch immer in den Ersatz unserer alten Hardware-Technologie, die wir aus der Vergangenheit noch mitgenommen haben. Weil Sie müssen verstehen, wir haben ja diese Firma Frequentis von einem Ingenieursbüro, das Weltmarktführer in einem Produkt war, gedreht hin zu einem softwarezentrierten Geschäftsmodell und softwarezentrierten Anbieter, der mittlerweile in Virtual Center und Cloud Environments entsprechend die Software als Hardware-Ersatz liefern kann.
Ja, noch eine Buchhaltungsfrage sozusagen, wenn man die Bilanz reinschaut. Wo sind Rückfragen? Wo müsste man Rückfragen stellen? Kommen wir zum Public and Safety and Transport. Wächst bei Umsatz um 11,2%, rutscht beim EBIT aber von plus 2,9 auf minus 3,3 Millionen Euro. Wie viel davon ist bewusste Vorleistung für MC CX und FRMC ist und wie viel davon sind echte Produktionsprobleme oder verzögerte Aufträge?
Ja, man muss sagen, das PST-Segment entwickelt sich ja marktseitig wirklich gut und ich möchte nochmal klarstellen, das PS-Segment, also dort, wo wir als allererstes das softwarezentrierte Geschäftsmodell implementiert haben, das wird zum Jahresende genauso zweistellig sein wie auch die letzten Jahre. Also dort haben wir weiterhin ein sehr gutes Margenprofil, gute Auftragslage im Bereich Public Safety. Das sind eben die Blaulichtorganisationen, Rettung, Feuerwehr und Polizei. Wie wir aber schon in unseren Präsentationen immer angekündigt haben, ist, es kommt ja ein großer Markt auf die Netzwerke zu, in dem GSMR und Tetra obsolet werden. Das sind Rieseninvestitionen in Europa in Milliardenhöhe, weil eben GSMR in der Bahnindustrie ausgetauscht werden muss. Und das geht Richtung 5G MCX. Und wir haben ja erst vor ein paar Wochen auch ein Announcement rausgegeben, dass wir unseren Stake an der Nemergent, das ist eine der wenigen Firmen weltweit, die aus der Technischen Universität Bilbao heraus diesen software-definierten Layer über einem 5G-Netzwerk, was MCX heißt, entsprechend entwickelt hat. Da haben wir die Beteiligung auf 51% gehoben, weil wir merken, dass es jetzt die ersten Ausschreibungen gibt, auf die wir uns aktuell technisch vorbereiten, um eben mit dem MCX-Produkt dann die Technical Debt zum Projektstart so gering wie möglich zu halten. Das kostet uns Millionen, die wir bewusst investieren und nicht nur im Bereich FRMCS/MCX für die Bahnen als GSMR-Ersatz, sondern auch für die Länder, die sich jetzt vom Tetra verabschieden und eben auch dort über 5G-MCX-Szenarien einen Nachfolger gefunden haben für Tetra. Das ist ein großer Markt, in den wir investieren und zwar bewusst investieren und gerade die ersten Projekte werden wehtun, das wird uns auch klar sein, weil die Technical Debt eben entsprechend hoch sein wird, aber mittel- bis langfristig wird das aus unserer Sicht ein sehr großes, profitables Geschäft für die Frequentis-Gruppe sein.
Zum Ausblick, wo läuft Frequentis 2026 mit der besten Frequenz? Nochmal zum Überblick, USA, Defense oder 5G MCX?
Wo wir zum Jahresende liegen werden, habe ich die Frage richtig verstanden?
Ja, Sie bestätigen ja rund 15% Umsatzwachstum und etwa 7% EBIT-Marge. Also ist das bewusst konservativ oder sehen Sie in H2 konkrete Risiken bei Hardware, Projektkosten, Dollar, Zölle?
Ja, wer die Frequentis verfolgt hat die letzten Jahre, wir sind halt auch so wie unsere Kunden, wir sind dann doch etwas risikoaverser als vielleicht andere und sind vielleicht etwas vorsichtiger in unseren Aussagen, weil es gibt natürlich Risiken. Man weiß nicht, wie sich der Iran-Krieg weiterentwickelt, die Lieferketten in Taiwan sich entwickeln. Die Hardware ist momentan sehr, sehr teuer, weil sehr viel in die KI geht und in diese Chips, die eben diese KI unterstützen. Insofern sehen wir Risiken, aber wir sehen halt auch sehr viele Chancen. Und der Mix aus diesen Risiken und Chancen führt uns dazu, dass wir glauben, dass wir 15% Umsatzwachstum bis zum Jahresende gegenüber letztem Jahr schaffen werden und auch das Margenprofil bei etwa 7% zum Liegen kommen werden mit Jahresende 2026. Kann es besser werden? Ja, es kann besser werden, aber das hängt halt auch von einigen Faktoren ab. Das ist jetzt so der Mittel zwischen Chancen- und Risikoprofil, den wir uns jetzt mal zutrauen für dieses Jahr.
Also Frequentis bleibt im Geschäft mit Situations, in denen Funkstille keine Option ist, ob Tower, Drohne, Feuerwehr oder Zug. Vielen Dank, Herr Haslacher. Viel Erfolg fürs H2.
Herzlichen Dank.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.